Hallo ihr Lieben, buonasera. Zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast für dein zuckerfreies Leben, aber vor allen Dingen dein Leben mit ganz viel Kraft, ganz viel Energie, ganz viel Geistesstärke, ganz viel Mut, ganz viel geistiger Klarheit, denn genau das ist, was alles passiert, wenn du zuckerfrei wirst. Neben diesen wunderschönen Benefits wie essen so viel du willst, abnehmen, schöne Haut, schöne Haare. Aber das eigentliche Wunder ist, was mit deinem Geist und was mit dir passiert. Denn Industriezucker hat einfach den Impact oder den Einfluss auf unsere Hormone. Und unser Gehirn ist einfach verbunden mit dem Vagusnerv zu unserem Hormon, unserem Bauch. Und wirklich Industriezucker und was du isst vor allen Dingen, entscheidet wirklich einfach wie dieses Sprichwort, was man 93.000 Mal gehört hat, wer du bist. Und ja, deswegen freue ich mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und wollte davor noch einen kleinen Disclaimer machen. Wir machen jetzt immer ein zuckerfrei Live-Backen-Webinar, absolut kostenlos für dich. Heute ist Montagabend, ich sitze gerade im Hotelzimmer in München und wir hatten hier gerade Dreharbeiten für zuckerfrei. Wir haben einen neuen Trailer gedreht, unter anderem mit Andrea, meine Kollegin, die kennst du bestimmt auch und ganz tollen anderen Kollegen und wir haben tolle Sachen produziert und ich freue mich einfach so sehr, dass du mit auf dieser zuckerfreien Reise bist und wir haben unter anderem auch ein Live-Backen-Webinar gemacht, weil ich diese ganz große Idee und tatsächlich auch die Vision habe, dass jeder wirklich zuckerfrei werden kann und jeder, der denkt, ja okay, ich bin aber keine Bäckerin und ja, ich bin auch keine Köchin, kann ich dir sagen, ich auch nicht. Für mich ist es immer total schön, wenn Dinge schnell gehen und wenn sie vor allen Dingen schmecken. Und ja, also wenn du irgendwie Lust hast, wir machen immer wieder leckere, zuckerfreie Sachen, komm unbedingt ins Webinar. Jeden Sonntag, heute war eine Ausnahme, Montag, weil ich war gestern im Zug, ich war auf einem Event und habe unter anderem über das Thema zuckerfrei gesprochen und konnte gestern nicht, deswegen war es heute. Das Ganze kannst du dir bei YouTube angucken. Entweder gibst du ein Leandra Fili oder Zuckerfrei Beginn im Kopf. Da findest du dann die Aufzeichnung. Wir haben heute gemacht eine Tarte mit Fruchtspiegel. Also auch richtig lecker. Also schau unbedingt vorbei und ja, connecte dich so gern. Und wenn du Lust hast, und ich sag's jetzt extra, bevor die Folge anfängt, wenn du Lust hast, 5 Sterne dem Podcast zu geben, einmal nach unten scrollen, 5 Sterne, super gerne zu schreiben, ob dir der Podcast was bringt, eine Bewertung. Wirklich, das ist ein Gamechanger für den Podcast. So, jetzt höre ich aber schon auf, denn heute im Podcast ist eine Kollegin von mir da, eine ganz besondere Kollegin, Ilga Pohlmann. Und Ilga ist unter anderem, kennst du sie vielleicht, sie macht mit mir den Zuckerfrei-Kaffee-Klatsch, unser Instagram-Live einmal im Monat, aber sie ist vor allen Dingen eine Kollegin, die, finde ich, die sich dem Thema Zuckerfrei auf so eine, ja, ganz besondere Art und Weise nähert. Bei ihr geht es unter anderem um Zucker und Trauma, aber vor allen Dingen auch um emotionale Blockaden und wie wir quasi unsere Emotionen versuchen zu stopfen, in Anführungszeichen, mit Industriezucker und mit Süchten. Und es ist wirklich, es war ein Podcast-Interview. Ich war danach so, aha, ja, das sind wirklich so 1000 Lichter aufgegangen und Ilga ist wirklich eine ganz besondere Kollegin, die, ja, einfach total tiefes Wissen hat und auch noch so viel Know-how. Und immer wenn ich sie frage, du Ilga, warum isst man das nicht oder warum sollte man das nicht, ist es wie so eine kleine Biologin, die mir einfach alles dann darüber erzählt. Und ja, es ist einfach so ein spannendes Interview. Es geht unter anderem um eine Klopftechnik, die dir helfen kann in Momenten, wo du quasi Lust hast, zum Riegel zu greifen. Und es ist wirklich ein ganz besonderer Ansatz. Genau. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Folge mit meiner Kollegin Ilga Pohlmann. Viel Freude. Hallo, liebe Ilga. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja gerade schon gesprochen. Du warst ja schon mal im Podcast. Ganz viele kennen dich wahrscheinlich schon weil du hast ja ein zuckerfreies Universum schon seit Jahren. Du warst die Erste mit einem zuckerfreien Blog. Du hast frei essen. Wie heißt es nochmal?
Nee, endlich zuckerfrei. Das hieß damals Zuckermonster. Hallo erstmal. Danke,
also, hallo, hallo.
Dass ich dabei sein darf.
Ja, natürlich. Ja. Zuckermonster. Also du machst unglaublich viel. Das weiß ich. Wir sind befreundet. Wir kennen uns durch den Zuckerfrei-Kaffee-Klatsch, haben uns auch schon mal getroffen. Und ich wollte dich so gerne noch mal dabei haben, weil du hast, finde ich, so viele Themen zum Thema Industriezuckerfrei werden, die irgendwie auch auf so einer psychogenen Wirkung so viel abgrasen. Wir haben jetzt im Podcast, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war das im Oktober oder so, haben wir einen Schwung gemacht und jetzt würde ich gerne mit dir einmal über emotionales Essen reden. Du hattest auch letztes Mal nur angeteasert, die Klopftechnik. Mhm. Genau, aber kannst du uns da nochmal mitnehmen, weil ich glaube, alle, die erste Podcast-Folge schon mal gehört haben, trotzdem, dass da jetzt noch so viel Neues kommt. Also ich bin so gespannt, weil du, ja, allein was du letztes über Datteln so in drei Nebensätze gesagt hast, ja, die werden so hergestellt, ja, das ist so, ich weiß nicht, was, wie, müssen wir aufschreiben, also.
Ja, das ist ja eben mein Leben so, ne? Also mein komplettes Leben irgendwie. Mein Hobby und meine Arbeit zusammen. Ich frage mich manchmal auch, was man tun kann, wenn man nicht arbeitet, weil das ist ja mein Hobby so. Deswegen sammelt sich das Wissen halt so, ne? Ja, also wir haben letztes Mal ziemlich viel über nährstoffreiches Essen gesprochen und wie man überhaupt vom Zucker runterkommen kann, ne? Also ich selber war ja total zuckersüchtig, nicht nur dadurch, dass ich regelmäßig Zucker gegessen habe, sondern weil ich emotional wirklich dran gehangen habe. Also es war so eine richtige Sucht. Und ich bin und war eine emotionale Esserin. Ich bin das so ein bisschen noch, ich nutze das noch, weil ich weiß, dass Essen mich beruhigen kann und so, aber ich bin mir dessen jetzt total im Klaren und nutze das halt bewusst. Vielleicht können wir da an der Stelle mal anfangen. Wie sehe ich das mit der Sucht? Also warum bezeichne ich das richtig als Sucht und nicht nur als Gewohnheit, Zucker zu essen? Haben wir darüber auch gesprochen? Das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, dass mein Schmerz dahinter steckt, ne?
Das nicht. Also wir hatten Zucker und Trauma, ja. Also woher das kommt.
Ja, genau, okay.
Bewältigung durch Zucker. Aber dieser ganze Aspekt Sucht, was ist Sucht? Auch der Zuckergewohnheit versus Zuckersucht, das hatten wir gar nicht. Also wir hatten doch total viel von deinen Sachen nicht. Ich höre immer, wie viel du weißt. Du bist so eine ewige Lernerin, finde ich. Die immer lernt.
Ja, ich bin immer auf der Suche nach irgendwelchen Lösungen, wie man es schneller machen kann, wie man es besser machen kann, was noch besser funktioniert. Und da bin ich dann mit der Zeit zum Klopfen gekommen und das ist so die ganze Geschichte, darüber können wir sprechen. Also, ich bin der Meinung, nach all dem Suchen, dass hinter einer Sucht ein Schmerz steckt, den wir versuchen zu unterdrücken, was das Trauma ist quasi. Also wir haben irgendwas Schmerzhaftes in der Vergangenheit erlebt, das haben wir abgespalten und versuchen da nie wieder dran zu denken und das ist das Trauma. Etwas in uns drin arbeitet die ganze Zeit daran, dass wir da nicht mehr mit in Kontakt kommen. Und das ist dann so ein abgespaltener Anteil an uns. Und der kommt, aber hups. habe ich gerade ausgelöst. Ja, für alle, die im Podcast sind, ich habe gerade im Hintergrund so ein Feuerwerk ausgelöst mit meinen Händen.
Das war so cool. Stiller auch, das war so richtig so ein epischer Moment.
Ja, genau. Dieser abgespaltene Anteil, der will halt, der zeigt sich halt immer wieder. Wir können getriggert werden im Alltag und daran erinnert werden, unbewusst, dass da damals was Schmerzhaftes passiert ist, vor dem wir uns beschützen wollen, dass das wieder passiert. Und das ist unangenehm, weil dann können halt sowas wie alte Ängste wieder hochkommen, Einsamkeitsgefühle, alte Wut. Und wir wollen damit nicht in Kontakt kommen und dann nutzen wir irgendetwas, um das Gefühl so schnell wie möglich wieder zu unterdrücken. Und diese Dinge, die wir dafür nutzen, das können die süchtig machenden Lebensmittel oder Aktionen sein, ne? Also das heißt, entweder du kannst dann total viel arbeiten, um das zu unterdrücken, du kannst anfangen zu spielen, du kannst anfangen zu rauchen, du kannst viel Zucker essen oder du kannst im allgemeinen Essen dafür nutzen. Und alles andere, was wir, Sex, was gibt's noch für Süchte? Alles, was nutzen wir, um sowas zu unterdrücken, solche Gefühle zu unterdrücken. Deshalb bin ich der Meinung, also wenn jemand so richtig süchtig ist, dann ist er in irgendeiner Weise traumatisiert worden. Nicht jeder traumatisierte Mensch wird süchtig, aber alle süchtigen Menschen sind in irgendeiner Weise traumatisiert worden. Das ist jetzt ein großes Wort, traumatisieren, weil das noch nicht so richtig in unserer Gesellschaft angekommen ist. Wir sehen halt Trauma immer so als Folge von einem schlimmen Verkehrsunfall, von einer Vergewaltigung, ne? Oder von einem Naturunglück. Aber ein Trauma ist auch das, was wir als Kinder nicht bekommen haben, zum Beispiel. Also wenn du bestimmte Bedürfnisse als Kind hattest und deine Eltern konnten dir das nicht geben und du hast es nicht verstanden und hast daraus geleitet, okay, das muss daran liegen, dass ich nicht liebenswert genug bin, dann kann das halt auch ein Trauma werden. Solche Dinge wie zum Beispiel, dass du als Kind zum Durchschlafen getrainiert wurdest. Also einfach, dass du geschrien hast und deine Eltern sind nicht gekommen, um dich abzuhärten, weil das ist ja, das gibt's ja als Erziehungsmaßnahme. Das kann ein ganz schlimmes Trauma bei Kindern auslösen, was dann im Alltag zurückbleibt als ich bin halt nicht so wichtig, ich bin halt nicht liebenswert. Und wenn diese Gefühle im Alltag dann wieder getriggert werden, dann müssen wir irgendwas tun, um damit klarzukommen. Und da kommt das Suchtmittel dann quasi ins Spiel, weil das hilft.
Ich habe dich gerade, glaube ich, so hypnotisiert angeguckt, weil es war so, also du hast gerade so viele Sachen gesagt, ich finde erstmal total krass, wie du beschrieben hast, so habe ich das noch nie gehört, dass die Sache, die uns passiert ist, etwas ist, was wir wegschieben wollen, was wir nie wieder, so ein Teil, den wir gar nicht mehr angucken wollen, und dass wir aber unglaublich viel Energie dafür aufbringen, diesen Teil wegzuschieben.
Ja, das sagst du total schön, weil es unfassbar viel Energie ist, die dabei drauf geht. Also wenn ich mit meinen Klienten dann dran arbeite und das löse, dann haben die plötzlich, das Trauma ist weg und dann haben die so viel Energie zur Verfügung, dass sie dann fragen, was mache ich jetzt dann damit? Was tue ich jetzt in meinem Leben? Ich habe jetzt plötzlich so viel Energie und das wird dann halt spannend, was dann aus deren Leben wird. Also dann werden die plötzlich selbstständig oder fangen neue Projekte an oder so, ne? Nur als kleiner Vorschau, also kleine Vorschau davon. Aber es ist unfassbar viel Energie, die dabei drauf geht, um etwas zu unterdrücken. Ich finde als Beispiel ganz schön, ich glaube, jeder hat mal erlebt, in einer Situation, in einer unpassenden Situation Lachkraft zu bekommen. Und mit aller Macht zu versuchen, den zu unterdrücken. Mhm. Wie viel Kraft das kostet, ne? Und ich glaube, dass Gefühle wie Angst oder besonders Wut zu unterdrücken noch viel anstrengender ist. Und das sind wir aber so geschickt, besonders emotionale Esser, kommt ja wieder so ein Ding, ne? Emotionale Esser, die sind super, super geschickt da drin, Gefühle zu unterdrücken und die nicht wahrzunehmen oder nur zumindest am Rande wahrzunehmen. Weil das Essen dann halt echt eine große Hilfe in dem Moment ist. Also ein Überlebensmuster, eine Hilfe, um weitermachen zu können, obwohl man so stark verletzt wurde, dass es eigentlich gar nicht weitergeht. So.
Spannend. Ich überlege gerade auch, wenn man sich das Bild mal vorstellt, wenn man was isst, es ist ja auch stopfen, reintun. Es ist ja auch so, ne, was reintun, stopfen, was nicht sehen. Also so, man stillt etwas oder stopft etwas.
Wow. Ja.
Das ist auch so eine ähnliche. Also das ist schon sehr analog in der Bildhaftigkeit eigentlich, ne?
Ja, du stillst quasi ein Gefühl, ne? Du frisst es in dich rein.
Mhm.
Ja, da gibt es so krass auch viele Bezeichnungen auch, ne? Ja.
Ja, total. Ich habe mich gerade gefragt, ist denn diese Sucht, die dann zum Beispiel wie eine Esssucht entsteht, passiert es dann, weil man so viel Energie verliert im Weghalten, dass es dann aufgefüllt werden muss, oder ist es so, dass man es weiter drückt? Weißt du, wie ich meine?
Beides. Einerseits ist es zum Beispiel, wenn du den ganzen Tag über getriggert wirst, weil du nicht gut genug bist zum Beispiel, und dann gehst du den ganzen Tag über deine Grenzen und kommst abends erschöpft nach Hause und dann willst du dir was Gutes tun und dann wenigstens Essen und Süßigkeiten, ne? Um das Ganze, wo du über deine Grenzen gegangen bist, ein bisschen gut zu machen. Und gleichzeitig ist es, wenn du dann abends auf dem Sofa sitzt und diese Gefühle kommen hoch, ich war immer noch nicht gut genug oder so, oder ich bin einsam, jetzt ist keiner da, dann auch das zu essen, damit also die Gefühle sitzen auf so einer tieferen Ebene, wo du durch normales Nachdenken nicht so gut hinkommst. Wenn du dich hinsetzt und meditierst, kann das schon eher sein, aber wenn man so im Alltag ist, dann kommen wir da nicht so ran, weil du im Alltag so sehr auf dieser oberen Ebene bleibst, ne? Und wenn du dich dann hinsetzt und es wird ruhiger, kommst du ein bisschen in Kontakt mit dieser unteren Ebene, die dir etwas mehr wehtut. Und wenn du dann anfängst zu essen, bleibst du auf der oberen Ebene, weil du dann dir danach ja quasi Gedanken darüber machen kannst, wie ätzend das ist, dass du jetzt schon wieder zu viel gegessen hast, ne? Man bleibt halt die ganze Zeit oben an der Oberfläche und kommt nicht mit dem tieferen liegenden Schmerz in Kontakt. Also du, den ersten Teil des Tages hältst du dich damit auf, quasi Verzicht zu üben und nicht so viel zu naschen. Dann kommst du nach Hause und es bricht ein. Und danach kannst du dann halt dich über dich selber aufregen, dass es nicht gut genug gemacht hast. Aber was da drunter steht, ich bin nicht gut genug. Meine Eltern haben mir nicht das gegeben, was ich gebraucht habe. Und meine Schlussfolgerung daraus war, ich bin es halt nicht wert. Das spielt eigentlich auf der tieferen Ebene die ganze Zeit eine Rolle. Und da kommen wir aber nicht hin, weil wenn wir da hinkommen und damit in Kontakt kommen, dann kommen die Tränen. Dann kommt wirklich die große Verzweiflung und die große Traurigkeit darüber, ne? Oder vielleicht auch die Wut. Und dafür braucht's halt einen gewissen Rahmen, dafür braucht's vielleicht jemanden, der das mit dir tut und das den Raum halten kann, dass du da hingehen kannst oder eine Technik. Deswegen bin ich ja so verliebt in das Klopfen, weil das die Technik ist, mit der ich das mache, wenn ich auf dem Sofa sitze und merke, dass da sowas ist. Mit der kann ich halt super tief eintauchen und ich kann mich selber halten, weil ich weiß, ich komme durch das Gefühl durch und kann mich dem Gefühl stellen. Und dadurch, da kommt die Heilung, dass du halt quasi mit dem Gefühl in Kontakt kommst, was früher ausgelöst wurde und bis jetzt unterdrückt wird. Und du kommst halt, indem du, und sagen ja viele, du musst einmal durch die Angst durchgehen, ne? Also quasi, du kommst mit dem tiefer liegenden Gefühl in Kontakt, fühlst es und dann kann es gehen. Weil eigentlich brauchen wir nur 90 Sekunden. So ein Gefühl fühlen und dann verlässt das System wieder. Aber da wir überfordert waren mit dem Gefühl, haben wir angefangen, es nicht zu durchfühlen und wieder gehen zu lassen, sondern wir haben es angefangen zu unterdrücken. Und da ist es 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre und wir verbringen unser ganzes Leben damit, das Gefühl immer wieder zu unterdrücken. Anstelle sich einmal hinzusetzen und sich wirklich damit zu beschäftigen, damit es gehen kann. Aber das hat ja auch eigentlich fast niemand in unserer Gesellschaft gelernt, wie das geht, ne? Oder weißt du, wie das geht?
Nee, ich habe während du das geredet hast, merke ich selber bei mir, dass so ein paar Sachen, dass ich finde es gerade total spannend. Du hast so viel jetzt gesagt. Ich habe gerade auch überlegt, für alle, die jetzt den Podcast hören und über Zuckerfreiheit und Ernährung nachdenken, wie viel, weil ich frage mich gerade, wann wird man identifiziert als emotionaler Esser? Ist jeder Zucker, das Twix um 17 Uhr ein, also wo ist die Differenz?
Ja, gute Frage. Also ich will keinem das einreden, ne? Aber also ich nehme als ausschlaggebenden Faktor mal den Leidensdruck. Isst du das Twix und bist danach total zufrieden und glücklich, fühlst dich gut und machst so weiter am Tag, dann spielt wohl keine Rolle. Isst du das Twix aber und hast dabei schon ein schlechtes Gewissen und fängst danach an, dich fertig zu machen, weil du es wieder nicht geschafft hast, Verzicht zu üben, dann denke ich, da ist wohl doch was am Busch.
Mhm. Und ich habe mich gerade auch gefragt, meinst du, es könnte auch sein, dass gesellschaftlich, es ist ja auch immer, wird es ja auch deklariert, dass Twix schlecht. Also weißt du, wie ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, also woher erkennt man, dass es nicht diese gesellschaftliche, jetzt habe ich nur so Sachen gegessen oder krass, also wie unterscheidet man das? Oder ob es wirklich damit zusammenhängt, dass man eine Emotion versucht, also wie erkennt man das? Sorry, ich frage das ganz genau, weil ich...
Naja, das finde ich gut, dass du das fragst. Das ist auch eine super interessante Frage. Ich kann dir vielleicht das erklären anhand von mir. Also ich habe das früher gedacht und ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Twix gegessen habe. Jetzt, nachdem ich durch so viele Dinge in meiner Gefühlswelt durchgegangen bin und quasi immer mehr im Reinen bin mit mir und rausgefunden habe, wo der Schmerz steckt und den geheilt habe, und ich bin da nicht 100% durch, ne? Aber zu einem großen Teil, würde ich sagen. Also ich sehe das Leben um einiges klarer mittlerweile. Würde ich nicht mehr so großartig auf die Idee kommen, überhaupt einen Twix zu essen, weil die Selbstliebe in mir drin sagt, das ist nicht besonders gut. Und wenn ich es dann mal esse, dann genieße ich es und habe danach aber auch kein schlechtes Gewissen mehr. Also die Situation ist komplett anders. Es ist uninteressant für mich, was um mich herum die Leute mir sagen, was jetzt gut und was schlecht ist. Ich gehe halt mehr danach, okay, was ist denn für mich, was fühlt sich denn für mich jetzt okay an? Was ist für mich, was tue ich aus Selbstliebe und was tue ich mir nicht mehr an? Also was ist einfach nicht mehr okay für mich? Also wo ich gehe halt immer weniger über meine eigene Grenze, weil jemand anders im Außen das sagt, im Positiven wie im Negativen. Und das geht nur, weil ich da einige Brocken aus dem Weg geräumt habe, die mir das Gegenteil erklärt haben. Ich sag ja, also wenn du quasi so ein Trauma als Kind erlebst und das, diese Trauma macht dir wahr, okay, es liegt an mir, ich bin es halt nicht wert, dann ist die Entscheidung, was Schlechtes für dich zu essen, also ich esse jetzt das Twix, obwohl es mir nicht gut tut, einfacher, weil du musst ja sowieso nichts tun, was dir gut tut, weil du bist ja sowieso nur Dreck. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ne? Verstehst du, was ich damit meine?
Du öffnest gerade auch für mich so, ich bei mir, also das ist so spannend, was du sagst, weil ich habe, während du darüber sprichst, merke ich, dass bei mir dieses Zuckerfreie, und das sage ich auch oft im Podcast oder auch in unserem Gespräch, bei mir ist es auch ein Akt des sich geschützt fühlen, sich geliebt fühlen, aber es ist nicht wie damals, wo ich irgendwie dann mich auf so ein Teller-Dings gefreut habe, weißes Toast, sondern jetzt generiere ich das gleiche Gefühl, dadurch, dass ich 100% fürsorglich mich nährstoffreich und dass ich sage nein. Also ich habe quasi das gleiche Gefühl generiert, dass ich weiß nicht, ob ich da so ganz dran habe, auf jeden Fall einen großen Teil. Aber ich habe einen guten, also ich mache so, weißt du?
Weißt du, aber jetzt stell dir vor, dieses Gefühl ist einfach da, ohne dass du was für dich tust.
Mhm.
Du musst nichts tun, Leandra. Du bist wertvoll, so wie du bist.
Ja, nee, das weiß ich. Also da.
Naja, aber das, wenn du das richtig verinnerlichst, wenn es wirklich richtig da ist, dann musst du auch nichts dafür tun, damit das Gefühl da ist, weil dann hast du einfach Zugang zu diesem Gefühl, weil das Teil von uns ist. Und meistens ist die Tür zum Teil geschlossen zu diesem Gefühl, dass wir es wirklich, wirklich spüren können, dass wir es wert sind. Klar, vom Kopf her haben wir das gelernt mittlerweile, dass wir es wert sind. Aber können wir es wirklich richtig fühlen? Also nehmen wir es wirklich mit jeder Zelle unserem Körper wahr, dass wir es wert sind und dass wir nichts dafür tun müssen, um dieses Gefühl fühlen zu können? Das meine ich. Und das ist halt, das hatte ich gar nicht früher. Und das habe ich erst gelernt. Also überhaupt, ich hatte zum Beispiel gar keinen Zugang zum Geborgenheitsgefühl, mich sicher fühlen, in mir alleine, ohne dass jemand anders bei mir ist.
Krass.
Und das war dieser Riesenmangel, dass wenn da halt niemand war, dass ich das dann halt mit Essen ausgeglichen habe, ne?
Wahnsinn. Ich finde das so
ein Riesenfeld.
Ich glaube, das haben viele. Ich glaube, was du jetzt gerade sagst, das haben viele. Das haben auch viele Frauen, glaube ich, tatsächlich auch. Ne, das hat, glaube ich, noch so evolutionär noch ganz andere Gründe. So, jetzt, wer sind wir heute als Frauen? Wo kommen wir her? Was waren Riten, also Dukti mit uns Frauen vor ein paar Jahren? Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ja. Aber ich finde es total richtig krass. Ich habe gerade so einen richtig hellen Moment durch dich. Krass, das zusammenhängt. Und das war mir überhaupt nicht so klar.
Das ist es eben, weil wir auf so einer weil wir auf so einer anderen Ebene laufen im Alltag, ne?
Toll.
Weil es so schwer ist, da runterzukommen, außer man hat so einen lichten Moment, der einem aber so nicht so häufig im Leben gegönnt wird und die meisten wahrscheinlich das gar nicht haben, dass wir brauchen dann eine Technik oder wir brauchen mindestens einen anderen Menschen, der dich drauf aufmerksam macht. Also ich mache das jetzt für dich zum Beispiel in diesem Gespräch, mache dich drauf aufmerksam und dadurch kann irgendwie eine Tür aufgehen und du kommst ein Stück tiefer. Und also stimmt, und du hast so ein kleines Aha-Erlebnis, ne? Und genauso ist es dann beim Klopfen, geht's halt noch tiefer und du hast so richtig plötzlich, merkt man, wie die das, was ich mit dem mache heute, das mache ich, weil ich die Erfahrung früher mit meinem Vater gehabt habe zum Beispiel. Also dann ziehen sich so richtig so Erkenntnisstränge durchs Leben und dadurch, dass es dir erklärt wird, kommt es ins Bewusstsein und dann kann es plötzlich gehen. Und dann musst du nicht mehr so handeln, ne? Das finde ich halt, das ist halt in der Therapie möglich, in der Gesprächstherapie zum Teil. In der Hypnose habe ich das sehr erfahren, dass das möglich ist. Und meine favorisierte Methode ist halt das Klopfen, weil da muss ich nicht auf einen Termin warten und mich auf jemanden einstellen, der das dann mit mir machen kann, sondern ich kann es alleine, soweit ich das gelernt habe. Ne? Also das heißt, wenn ich merke, dass irgendwas zwickt oder ich merke, dass ich gerade wieder doch ein bisschen mehr esse, als ich eigentlich brauche, kann ich mich hinsetzen und gucken, was das für ein Gefühl in mir drin ist, während ich klopfe und kann an diesem Gefühl in der Zeit zurückgehen und mit der kleinen Ilga von damals in Kontakt gehen, die dieses Gefühl zum ersten Mal gefühlt hat. Also mein Mangel, ich bekomme nicht genug, ich muss mehr essen. Gucke ich, okay, das ist die kleine Einjährige, die das Gefühl hat, dass sie einfach nicht genug bekommt. Nicht das, was sie eigentlich braucht. So. Und dann kann ich selber zurück zu ihr gehen und mich nachbeeltern und ihr sagen, okay, ich bin jetzt da, ich bin ja jetzt erwachsen geworden. Du bist nicht mehr du musst nicht mehr darauf warten, dass deine Eltern das machen, sondern ich mache das jetzt. Weil ein Teil von uns ist erwachsen geworden. Ich kann dir jetzt alles geben, was du damals nicht bekommen hast. Und das, wenn du es klopfst, macht es plötzlich Sinn in dem, also wenn du dir das erzählst und du fühlst es dann wirklich in der Kleinen, die sagt, okay, jetzt kann ich mich endlich entspannen.
Boah, ich habe Gänsehaut.
Es ist auch so tiefes, so schöne Arbeit, ne? Ich könnte manchmal wirklich auch so mitweinen, wenn ich das dann in Einzelcoaching mache und dann sehe das, was ich da plötzlich, was da, also ganz unten drunter ist dann echt immer so viel Liebe und so viel, dann bricht das alles auseinander, was an negativen Gefühlen da sind und dann ist zum Schluss nur noch Liebe da und dann öffnet sich alles und es wird so weit und du kannst plötzlich empfangen und dann brauchst du halt kein Essen mehr, weil dann fühlst du das einfach so, ne? Ich weiß nicht, ob ich das richtig nachfühlend erklären kann, weil das so ein Riesenthema ist.
Ich finde, du hast es so gut erklärt. Ich habe halt auch voll. Ich würde jetzt einmal noch mal kurz, dass du einmal sagst, was ist die Klopftechnik, weil du hast das jetzt so gesagt. Ich weiß es, aber es weiß ja nicht jeder, was die Klopftechnik ist. Ja. Einmal kurz sagst, was das ist. Und gerne würde ich dich auch fragen, wenn du das erklärst. Ich habe bis heute, ich kenne viele Leute, bei denen es geholfen hat. Ich habe es auch mal gemacht und es hat auf jeden Fall auch geholfen. Aber ich habe bis heute, verstehe ich noch nicht, wirklich, ich verstehe das nicht, wie das Klopfen machen kann, dass sich Dinge öffnen.
Ja, ist verrückt. Es ist auch ein bisschen verrückt. Aber es ist glücklicherweise durch Studien mittlerweile bewiesen, dass es funktioniert. Und es ist aus dieser Esoterik-Ecke rausgekommen. Es ist halt wirklich eine richtige Therapiemethode. Also du klopfst dabei verschiedene Punkte im Gesicht und am Oberkörper und oben auf dem Kopf. Könnt ihr euch auf meiner Seite mal angucken, endlichfreiessen.de. Da ist es genau beschrieben, welche Punkte das sind. Und während du, ich zeig dir jetzt mal für alle, die das Video sehen, das sind halt im Gesicht diese Punkte, am Oberkörper und am Arm dann noch und oben auf dem Kopf. Und die klopft man dann immer im Kreis. Und jeder Punkt ist auf einem anderen Meridian, wenn man sich mal nach der fernöstlichen Methode an der orientiert. Das sind Akupressurpunkte. Und wenn man die klopft und während in dieser Zeit ein Gefühl aktiviert und das wirklich fühlt, dann kommt man mit einer Verletzung im Gehirn, also dem Trauma, in Kontakt. Also das ist wie so eine Delle, die sich da im Hippocampus, glaube ich, ergeben hat durch diese Verletzung. Und wenn die aktiv ist und wir klopfen, dann wird im Gehirn an die Stelle Serotonin gebracht. Und damit wird diese Delle wieder ausgeglichen. Und dann ist es zum Schluss so, dass du dich zwar noch an das Ereignis im besten Fall erinnern kannst, aber das Gefühl ist davon entkoppelt. Das ist entstanden, weil Gary Craig damals unter anderem Vietnam-Veteranen helfen wollte, die halt immer diese Flashbacks hatten, ne? Und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass die mit Medikamenten vollgepumpt werden. Es muss doch eine bessere Methode geben. Und die hatten ja so Flashbacks, dass die plötzlich ihre Familien dann mit Waffen bedroht haben und so. So richtig bedrohliche Flashbacks auch, ne? Weil die dann wieder im Kriegszustand waren. Und der hat das im Wochenendkursen dann halt geschafft, dass die quasi die Erinnerung von dem Kriegseinsatz noch hatten, aber es ist kein Gefühl mehr aktiviert worden. Und dann bist du halt, weißt du, wenn das Trauma aktiv wird, wenn du daran erinnert wirst, dann rutscht alles von deiner Aufmerksamkeit zurück in die Amygdala, nur noch in den Fight or Flight, also den Flucht oder den Todstellmodus oder den Angriffsmodus. Also du kannst dann quasi, wenn du da hinten bist in der Aufmerksamkeit, kannst du nur noch reagieren mit erlernten Prozessen, die du schon in deinem System hast, die irgendwo abgespeichert sind. Zum Beispiel beim Essen oder bei der Zuckersucht. Ich weiß, dass Schokolade essen mir hilft. Ich bin getriggert, ich esse jetzt die Schokolade. Ich weiß, das ist das Muster, was hilft. Weil das stimmt ja auch. Schokolade hilft in dem Moment. Und das Klopfen hilft jetzt aber auch, um dich wieder zurückzuholen aus diesem Amphibienzustand quasi, dass du wieder in Kontakt mit deinem Frontalhirn kommst und wieder normal nachdenken kannst und gleichzeitig auch wieder mit deinem Herzen. Das heißt, dass du auch wieder Mitgefühl haben kannst für andere. Und wenn du rauskommst aus dem Zustand, dieser Zustand zum Beispiel, wenn was passiert bei der Arbeit und du nur noch plötzlich verstummst, also Todstellmodus, und dich hinterher wieder fragst, warum habe ich nicht das und das gesagt? Weil du nicht nachdenken konntest, weil du nur in dem Todstellmodus warst, ducken, nicht bemerkbar machen. Und wenn du dann rauskommst, wieder kannst du plötzlich über die Situation nachdenken. Wenn du jetzt aber in die Situation wieder kommst und das Trauma ist nicht mehr da, kannst du nicht mehr getriggert werden. Du bleibst also in deinem Frontalhirn und mit deinem Herz verbunden und dann kannst du plötzlich sagen, nö, das finde ich jetzt nicht fair, dass du das so gesagt hast.
Wie spannend. Ich finde das auch gerade diese Erklärung, dass das Serotonin da an diese Delle, die anscheinend entstanden ist, geleitet wird und dass dann die Delle ausgeglichen wird. Das finde ich auch total spannend, weil ich habe mich wirklich schon gefragt, weil diese Punkte, kann das wirklich, ne, wenn man dann irgendwie hier das hat und hier, ne, kann das irgendwie, weißt du, das, also mein Gehirn hat das noch nicht so ganz akzeptiert.
Nee, aber das ist auch, ja.
Dass es das ganz vielen hilft. Das ist, das weiß ich auch. Also
es hilft total vielen, vor allen Dingen, also meine Methode ist jetzt halt, dass ich das mit der inneren Kindarbeit kombiniere. Und das ist halt gerade für Sucht. Erkrankungen ist es total, also es ist der Schlüssel schlechthin, weil du halt dann wirklich mit dem alten Trauma in Kontakt kommst, ne? Und das ist fürs Gehirn erstmal, weil es ja so eine schnelle Heilung auch ist, total, total verrückt und nicht annehmbar. Also weil bei vielen auch gespeichert ist, wenn etwas richtig schlimm ist, wenn etwas richtig schlimm war, dann muss es auch richtig lange dauern, bis es wieder gut ist. Weil wenn es so schnell geheilt wird, dann kann es ja sein, dass es nichts bedeutet hätte und ich habe aber so lange darunter gelitten. Also lasse ich das nicht los.
Mhm.
Ne?
Total, ja klar, das denkt man ja immer, ne? Das
ja, es muss ja hart sein, genau. Aber wenn man dann, diesen Gedanken kann man ja auch umdrehen und sagen, okay, wenn ein Trauma aber auch innerhalb von einer Sekunde gekommen ist, durch ein Schockerlebnis in einem Unfall, dann kann es doch eigentlich auch in einer Sekunde wieder aufgelöst werden, oder?
Toll, ich finde es so
immer. Schnell kommt.
Dass ich total, ich denke gerade darüber nach, wenn jemand den Podcast hört oder hört jetzt gerade kurz rein und denkt, hey, was, wie, gibt's also wie viele Menschen glaubst du, die vielleicht auch meinen oder deinen Podcast hören und dich mit dem Thema beschäftigen und irgendwie so eine Stimme haben, okay, da ist was und oder vielleicht ist es am Anfang nur die Motivation, irgendwie bessere Haut oder das Traumgewicht oder so. Hm. Wie viele meinst du haben sowas? Also bei die das vielleicht gar nicht wissen.
Also in Kombination mit Zuckersucht und Essen, meinst du?
Ja.
Da würde ich sagen, dass die meisten wahrscheinlich ein Trauma im Hintergrund haben. Und ich denke auch, dass fast niemand durchs Leben kommt ohne ein traumatisches Erlebnis. Also das ist eine menschliche Schutzfunktion auf eine Situation in unserer Kindheit oder auch in der Erwachsenenzeit, die uns überfordert. Also das heißt, es passiert irgendetwas, da werden Gefühle in dir ausgelöst und du bist einfach noch, dein Gehirn ist noch zu klein, um damit umzugehen. Und in dem Moment ist niemand da, der es auffängt, der dich in den Arm nimmt und sagt, okay, ich helfe dir dabei, dieses Gefühl durchstehen zu können. Ja, das war schlimm gerade. Ich weiß, du hast dich total erschrocken, ne? Aber jetzt wein mal erstmal, das ist schon vernünftig.
Mhm.
Ich halte dich. Du bist in Sicherheit, du kannst das hier ausleben. Ich halte dich so lange. Und das ist vielen von uns einfach nicht passiert, weil unsere Eltern das halt auch nicht wussten. Überleg mal, wir haben 2 Weltkriege im Gepäck. Das heißt, die meisten Leute sind irgendwie emotional, also in unserer Ahnenfolge sind irgendwie emotional, wie soll man, ja, beschädigt worden, verletzt worden.
Ja.
So. Und das wird halt weitergegeben. Also da ist dann ein Teil in deinem Leben, der ist ausgeklammert, da ist ein Teil, der ist abgespalten. Und mit diesen Abspaltungen, also mit diesem Trauma, spaltet sich halt auch immer was Positives ab. Sowas wie kindliche Leichtigkeit, Urvertrauen. Ja, überhaupt das Leben leichter sehen zu können, ne? Geborgenheitsgefühle, überhaupt die Fähigkeit, Liebe nach außen zu zeigen, Gefühle zu zeigen, überhaupt in Kontakt zu kommen mit deinen Kindern. Und das wird halt so generationsmäßig weitergegeben, ne? Und deswegen denke ich, wir brauchen, Gabo Maté, der sagt immer, wir brauchen eine trauma-informierte Gesellschaft mittlerweile. Also wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass wir, wenn wir im Alltag übertrieben reagieren mit einem übertriebenen Wutanfall, dass das einfach ein getriggerter Zustand ist. Dass wir da eine Wut auslassen, die wir als Kind mal erlebt haben und die nicht richtig aufgefangen wurde. Und dass wir die jetzt nur wieder hervorholen und halt bei den Leuten auslassen, die uns daran wieder erinnern. Aber es geht eigentlich gar nicht um die Situation im Moment. Was musst du dich aufregen, wenn vor dir jemand oder hinter dir jemand gehupt hat im Autoverkehr oder so, ne? Das ist sehr wahrscheinlich eine Verletzung aus der Kindheit, dass dich da jemand zurechtgewiesen hat, dass du was nicht richtig machst oder so und du bist beschämt worden in dem Moment oder so.
Ja, es ist so.
Deswegen, ich glaube, wir tragen das alle in uns drin.
Ja. Das finde ich auch mega Trauma. Wir müssen das, wie war das Zitat? Das hast du gerade, das war so ein schönes Zitat von dieser Frau.
Eine traumainformierte Gesellschaft.
Finde ich total gut. Wir müssen, ja, absolut. Ich habe mich auch gerade gefragt, du hattest eben noch eine Sache gesagt, da wollte ich noch fragen. Du hast gesagt, dass du dann zu deinem, bevor du hast deine Zeit lang richtig viel gegessen, du hast im letzten Podcast, habe ich gerade dir eben auch gesagt, einmal zitiert, ich habe während des Yogas über meine Bratkartoffel nachgedacht. Hier sind zwar ohne Industriezucker, aber dieser ständige, das Denken an Essen. Wie hast du denn, also du hast eben einen Moment beschrieben, wo du zu deiner kleinen Ilga gegangen bist und gesagt hast, so, also dieses Reparenting heißt es ja, sagt man, oder wie hast du es
gesagt? Nacheltern können wir.
Nacheltern. Das ist wirklich so ein psychologischer Begriff ja auch,
ja, ne,
dass man jetzt machen kann. Und wie war das? Also wie, weil ich finde, es hört sich immer so an, ja, dann geht man zu dem kleinen Kind, aber wie, also, wie macht man das denn so proaktiv? Also, weißt du was?
Das muss man auch lernen, weil wir das meistens nicht erfahren haben, ne? Wir haben erfahren als Kinder, ach, ist nicht so schlimm, lenk dich mal schnell ab, hier ist ein Lolli. Oder, mach mal die Strumpfhose juckt, kann nicht sein, ich habe dir eine weiche Strumpfhose gekauft, du musst dich irren. Also, so eher. Oder du musst doch jetzt nicht traurig sein. Das sind ja eher die Dinge, die wir gelernt haben. Und letztendlich ist es so, wenn du mit deinem inneren Kind oder mit kleinen Kindern in Kontakt kommst, ist es eher besser, das zu validieren. Ah, okay, die Strumpfhose juckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ist, aber wenn du mir das sagst, glaube ich dir das. Wo juckt die denn besonders und was ist so unangenehm? Und ich glaube dir das. Also du validierst erstmal. Ja, du bist traurig. Oh, du hast dich gerade erschrocken. Oh, das ist jetzt gerade schlimm. Du hast dich gerade total einsam gefühlt, weil du mich nicht mehr gesehen hast, ne? Ja. Und dann zu sagen, ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Das ist total wichtig, auch mit unserer eigenen inneren Kindarbeit, ne? Ich bin jetzt da. Du warst vorher alleine und das war schlimm. Ich sehe das ein, aber ich bin jetzt da und ich helfe dir. Es wird jetzt anders werden.
Und das ist ja der Hammer, was du hier gerade sagst. Gerade während du sprichst, das hätte ich jetzt nicht gedacht aus unserem Gespräch, dass ich jetzt auch hier so tausend so ding, 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 ding.
Ja.
Dass zum Beispiel dieses jetzt um den also auch so als Rückschleife zur Ernährung, du hast ja gesagt, ich habe dir auch eben gesagt im Vorgespräch, du sagst immer, du versuchst sehr nährstoffreich zu essen, um deinem Körper ganz viel zu geben. Und dieses, dass man sowas zu sich sagt oder dass man auch okay findet, ne, zum Beispiel eine Hochsensibilität oder wenn man irgendwie was hat, das mache ich jetzt mittlerweile total, egal welches Windchen weht, ich denke nicht, okay, ich muss wie ein Brescher jetzt da drüber, sondern ich sag, ach, in Ordnung, dann mache ich den kleinen Rosentee oder so, was mich beruhigt. Also ich nehme wirklich alles an. Also ich bin kein Fähnchen im Winde, also ich kann schon was stemmen, aber ich nehme das an und habe dann irgendwie so ein Tool dagegen oder was man kann oder so.
Von den anonymen Alkoholikern, ne? Das fängt an mit die Lösung all meiner Probleme. Nee, Akzeptanz ist die Lösung all meiner Probleme. Das ist so mein persönliches Mantra. Dieses erstmal zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist.
Ja.
Ne? Und dann kann man ja gucken, okay, kann man was ändern oder so, aber erstmal akzeptieren, dass es überhaupt da ist, so. Weil alles, was dagegen ist, macht es schlimmer.
Mhm.
Also ich will jetzt nicht wütend sein, ich will jetzt nicht traurig sein, es nervt mich so, dass ich jetzt schon wieder krank bin oder so, das macht es schlimmer. Aber wenn du hingehst und sagst, es ist doch auch kein Wunder, dass ich jetzt gerade Angst habe, es ist total aufregend, dann geht plötzlich alles auf und das ist das, was ich halt die ganze Zeit immer so propagiere, der liebevolle Weg, weg von der Härte, weg von dem, ich muss verzichten, ich muss besser werden, ich muss mich ja nur ein bisschen mehr anstrengen, hin zu, ey, es ist doch echt kein Wunder, dass ich mir das Essen zur Hilfe hole bei all dem, was passiert ist.
Voll.
Und vielleicht, oder es ist doch auch kein Wunder, ich weiß nicht mal genau, was passiert ist, aber da sind diese ganzen Gefühle in mir drin und die nehme ich jetzt erstmal für wahr.
Mhm. Das ist so spannend, was du sagst, weil dieses sich nicht für voll nehmen und seine Gefühle noch jemand anderen fragen, du, ich fühle das jetzt so, ist es richtig?
Ja, genau, das ist
ganz oft so, ne? Das ist so, ist das, was ich fühle, richtig? Und das sind auch alles Dinge, die dann, wie du jetzt erklärt hast, zu diesem Stopfen führen oder zu diesen Lösungen, die dann auch, und das ist mir gerade auch gekommen, das hast du mir, glaube ich, auch mal gesagt, diese Lösung, die auch wie dieses Mütter, die nähren mit Milch oder dem Busen, das ist der Moment der größten Geborgenheit als Baby, der wieder so kurz erinnert, wie man im Bauch war, also durch diese Verbindung, durch die Brust. dass man, das ist eigentlich unfassbar, dass wir dann sowas nutzen, um das, also weißt du, wie ich meine?
Das ist doch auch so schön, oder? Dass wir es können erstmal, dass wir weiterleben können dadurch, ne? In deiner super, also als Kind bist du so überfordert an einer Stelle und du weißt nicht weiter und du findest das Essen und das Essen oder die Süßigkeiten und es kann dich in dem Moment so halten, dass du weitermachen kannst, ne? Dass du nicht aufgibst, dass du nicht einfach stirbst oder daran zugrunde gehst. Deswegen finde ich es halt, es ist auch so wichtig zu sagen, das nicht so zu verteufeln, sondern das wirklich als Freund zu sehen. Also meine Zuckersucht ist quasi zerkrümmelt, als ich das Zuckermonster als meinen Freund erkannt habe. Und als meine Lösung, einfach über eine harte Zeit drüber wegzukommen, die nach außen hin überhaupt nicht hart aussah, aber durch mein Trauma als Säugling einfach total hart für mich war.
Ja, mega. Das ist so schön, wie du das gerade sagst, weil das stimmt total. Also auch für alle, die jetzt den Podcast hören, dass man das als so eine Coping-Strategie, sagt man, glaube ich, in der Psychologie, so eine Abwehrstrategie sieht und dass man das auch erstmal versteht und das nicht als Feind sieht, sondern dann vielleicht noch bessere Strategien irgendwie findet. Ne? Was hast du wieder den Daumen?
Ja, komisch, ich aktiviere gerade so viele.
Egal, es ist so, also Wahnsinn. Du hast ja jetzt auch kurz eben angeteasert, du machst auch diese Klopfkurse, hast du mir erzählt. Was passiert genau in diesen Klopfkursen, die du machst?
Da gehen wir eigentlich direkt, also es hat sich so herausgestellt, dass so bestimmte traumatische Erfahrungen verantwortlich sind fürs emotionale Essen und auch für die Zuckersucht, ne? Wir sind schon so weit in der Zeit. Vielleicht mal ganz kurz. Also es gibt sowas wie Selbstsabotage. Es gibt so eine Art, so einen ganz kleinen Anteil in uns drin, der sagt, wenn es mir heute gut gehen würde, dann hätten meine Eltern mit ihrer Erziehungsmaßnahme damals ja recht gehabt. Und mir ging es damals so schlimm. Das kann nicht sein. Und dann fängt man an, immer wenn es gut läuft, sich das wieder kaputt zu machen. Also das heißt, du machst eine Diät und du nimmst was ab und dann läuft das plötzlich gut und dann sagt dieser kleine wütende Anteil, nee, also so richtig gut darf es uns nicht geben und dann kommt der nächste Fressflash sozusagen, ne? Oder wir werden total programmiert, als Kinder den Teller leer zu essen. Also wenn ein Kind an den Weihnachtsmann glaubt, dann glaubt es auch daran, dass morgen schlechtes Wetter ist, wenn es nicht auf ist, oder dass die Kinder deswegen in Afrika verhungern. Und das ist so viel Last, so viel Verantwortung für ein kleines Kind und machen sich Eltern in dem Moment meistens gar nicht klar mit diesem Larifari-Satz, den sie auch als Kinder gehört haben. Ja. Ist auch, sonst hungern die, und in Afrika hungern die Kinder, dass das programmiert. Und dann kann man das nicht ertragen, wenn dann noch was Essen auf dem Teller ist oder wenn man es sogar wegwerfen müsste, ne? Und dann isst man das auf. Und dann kommt es anstelle in Müll, kommt es auf die Hüften, ne? Oder dieses typische emotionale Essen, um zu unterdrücken, wenn unangenehme Gefühle hochkommen. Und dafür gibt's überall, da gibt's immer eine eigene Klopftechnik, die man da machen kann, um genau an diesen im Untergrund liegenden Situationen dran zu kommen und mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Und das machen wir in dem Programm. Wir haben das mal zusammengefasst zu 7 Esszwängen, also 7 typische Situationen, die damit zusammenhängen. Wenn du da Interesse dran hast oder auch wenn du gerade zuhörst hier im Moment, haben wir einen Minikurs geöffnet. Das ist ein gratis Angebot auf endlichfreiessen.de. Da erklären wir in verschiedenen Modulen halt diese verschiedenen Esszwänge, was dahinter hängen. Unter anderem halt auch dieses Teller leer essen. Ne? Und es gibt ein ganz, ganz krasses ein krasser Grund, der auch mit Gewichtszunahme zusammenhängt, ist dieses, wenn du dich nicht sicher fühlst in deinem Körper, wenn er zu sexy ist. Also wenn du zu schlank bist. Und das hat ganz häufig was mit einer körperlichen Grenzverletzung in der Jugend oder in der Kindheit zu tun. Also im übelsten Fall mit einer Misshandlung oder einer Vergewaltigung, aber auch Mobbing zum Beispiel oder ständige Kritik in der Familie an deinem Körper. Und dann fühlt man sich halt häufig gar nicht mehr sicher in einem schlanken, attraktiven Körper, weil dann könnte ja wieder jemand kommen und dich anfassen oder so, ne? Und wenn man das aufhebt, dann kann plötzlich das Gewicht gehen. Also das sind so ganz, ganz interessante Verknüpfungen. Meine Lehrerin Brittany Watkins ist da an viele verschiedene Verknüpfungen gekommen, bei der habe ich gelernt und jetzt gebe ich das hier eigentlich weiter.
Geil. Oh, Ilga, es war so, ich bin so richtig, ich dachte jetzt, ach, ich mache jetzt schnell einen Podcast mit Ilga, aber ich bin so ding.
Jetzt ist Therapiestunde.
Ja, voll, ich bin so, ach so, also jetzt sind bei mir auch nochmal so 10
Weißt du was? in diesem Minikurs, ne, es gibt da eine Möglichkeit. Wir machen ein quasi so ein Probeklopfen, mache ich an einem Abend, am 29.04. Da zeige ich eine von diesen Klopfübungen, was man tun kann, wenn dieses Überessen stattfindet. Da gibt's eine Methode, das Essen in dem Moment wegzuschieben und dann zu klopfen und mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen, was gerade nicht genährt, sich genährt fühlt, quasi, ne? Und dann kannst du halt das Kind lernen in dieser Sitzung, wie du mit dem Kind reden kannst. Das bieten wir an am 29.04. abends, 20 Uhr. Das
kostenlos, oder?
Nee, wir haben das gekoppelt mit, also ich würde ganz gerne die Einnahmen, also es gibt so einen kleinen, man kann ab 5 € einsteigen. Ich möchte ganz gerne, dass es halt so eine Wertschätzung hat, aber das Geld wird gespendet an Brotzeit e.V. Ist ein Verein, der Kindern in der Schule das Frühstück zur Verfügung stellt, weil kannst du dir vorstellen, dass jedes fünfte und jedes vierte Kind bis zu jedem vierten, also bis zu 25% der Kinder ohne Frühstück in die Schule gehen?
Weil die zu Hause gefrühstückt haben, oder?
Kein Frühstück bekommen.
Zu Hause dann nicht einfach.
Sitzen dann in der Schule und haben Hunger, weil da einfach sich nicht drum gekümmert wird. Und deswegen gibt's halt diese Brotzeit, diesen Verein, die dann Senioren aufsuchen, die dann halt in die Schule kommen und den Kindern Frühstück machen. Und die Kinder kommen freiwillig 45 Minuten früher an die Schule, damit sie da das Frühstück bekommen. Und da sind dann Senioren, die sind dann froh, dass sie sich um die Kinder kümmern können. Die Kinder sind froh, dass da Ersatzomas und Opas sind, die denen das Frühstück machen. Voll schön. Müsst mal gucken auf Brotzeit e.V., die Website. Da gibt's ein paar Videos darüber, was die machen. Ich habe das gesehen, mir sind die Tränen so runtergelaufen.
Ja, ich bin jetzt schon, guck mal, ich habe schon erzählt das.
Genau. Ja, und die Einnahmen dafür, also ihr könnt euch das aussuchen zwischen 5 € und 50 €, was ihr da zahlen wollt, gehen dann zu 100% an die an diesen Verein. Aber wie gesagt, also ihr könnt es für 5 € ausprobieren.
Mein Herz hat geklingelt, hast du es gehört eigentlich?
Bitte?
Ich hat's gerade geklingelt, hast du es gehört?
Ach so, nee, habe ich nicht gehört.
Naja, Gott sei Dank. Aber geil, das ist ja total schön. Wahnsinn. Und das ist am 28.04. und da kann man
29.04.
Genau. Bisschen so ein Einblick.
Ja, den Kopf mal kennenlernen, genau. Es ist eine sehr schnelle und heftige Methode. Wir machen das halt nicht mit Samthandschuhen da. Es geht dann halt, also wer wirklich richtig in Kontakt mit dem Unterbewussten und mit diesen Verletzungen von damals kommen möchte, dafür ist es, ich finde es halt richtig super, dass es so super direkt und schnell geht. Manche Leute wollen das ja nicht. Die wollen es ganz sanft und immer und über Monate immer wieder an das kleine Kind gehen und so. Ich will einfach einmal mit dem Kind in Kontakt kommen und dem sagen, dass alles in Ordnung ist und dann nicht immer wieder mit dem Kind arbeiten möchten, sondern ich möchte es dann integrieren und sagen, okay, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Und das ist die Chance beim Klotzen, dass man halt wirklich nur im Bestfall einmal mit der Situation in Kontakt kommt und dann ist es geklärt. Weil bei der inneren Kindarbeit muss man ja immer und immer wieder, wenn man merkt, dass man getriggert ist, immer wieder zu einem Kind gehen.
Ja, und noch eine letzte Frage. Kommt das denn bei allen dann beim Klopfen oder kann es sein, dass es nichts passiert?
Es gibt, also wir haben so Aufpasser in unserem System, die, wenn das Vertrauen noch nicht so da ist oder wenn dein System sagt, okay, ich will da noch nicht dran, dann ist da ein Aufpasser in dir drin, der darauf achtet, dass du da halt nicht so tief einsteigst. Und da gibt's auch Mittel und Wege, aber das ist halt dann eher was dann in dem Programm gemacht wird oder im Einzelcoaching. Das ist dann halt nicht sowas bei so einer Live-Sitzung, wo dann halt 100 Leute sitzen und so, da kann man sich ja auch nicht um jeden Einzelnen kümmern, aber das Klopfen macht immer nur so viel auf, wie der oder diejenige in dem Moment verarbeiten kann. Und das gibt dann wirklich auch Situationen, wo die dann sagen, ich sehe jetzt gerade nichts und ich komme da an nichts dran. Es gibt dann Möglichkeiten, um an diesen Aufpassern vorbeizukommen, auch indem man denen Danke sagt, dass die aufpassen und dass man einfach nicht mehr so hilflos wie damals ist und dass man diesen Aufpasser eigentlich vergessen hat zu sagen, dass man den gar nicht mehr braucht. Weil damals mit 6 war der wichtig oder mit 7 oder 8. Aber jetzt, wenn man 50, 60 ist der halt eigentlich nicht mehr so brauchbar, aber der ist immer noch da, weil man dem immer noch nicht gesagt hat, okay, ich brauche den nicht mehr. Und dann kann man dem Danke sagen und kann den ein bisschen zur Seite stellen und dann kann man dran arbeiten. Aber das ist dann eher was in einem geschützten Raum von der Gruppe dann, von dem Programm gemacht wird.
Mega. Okay. Das schreibe ich auf jeden Fall auch nochmal die Shownotes, das Datum von dir.
Und also irgendwann, vielleicht bist du ja auch dabei, ne?
Ja, ich guck gleich mal. Ich glaube, ich habe irgendwie, ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir haben auch den Zuckerfrei-Kaffee-Klatsch irgendwann. Ist das am gleichen Tag? Ich weiß gar nicht.
Nee, das ist am Donnerstag davor.
Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Und Ilga, danke, dass du da warst. Es war richtig schön, wirklich. Also
ja, ich glaube, ich habe das nur so kurz angeschnitten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht überfordert oder so, weil das Thema ist halt riesig, ne? Kannst du.
Ja, ich merke das ja. Das ist irre. Ich habe auch das Gefühl, also immer wenn wir miteinander sprechen, gibt es noch 93 andere Themen, über die du
ja, gibt es auch. Ja. Und ich habe versucht, kurz zu machen, aber wir können uns gerne wieder treffen. Ich mache das gerne mit dir.
Ja, gerne. Also Ilga, danke dir. Ich verlinke alles zu dir in den Shownotes, auch zu deiner Website, zu diesem Tag, zu dem Minikurs, zu allem, was du machst. Und danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich das erzählen durfte. Cool. Und danke für den Podcast, dass du den machst. Ich find's voll super.
Ja, ich freue mich auch, dass so viele dabei sind. Und Ilga hat auch einen Podcast, sage ich direkt. Ja. Kannst du kurz nochmal sagen? Doch, für alle, die interessiert sind.
Ja, Frei Essen heißt der. Und der wird relativ, also das sind gute Folgen dabei, da erkläre ich auch schon diese Esszwänge, aber ich bediene den halt nicht so häufig, ne? Also im Moment mache ich, glaube ich, einmal im Jahr eine Folge. Aber ich nehme mir vor, dass so wieder häufiger was kommt. Ja.
Ja, und Ilga hat auch noch einen YouTube-Kanal. Also du merkst, ich mache hier schon Werbung, aber
dabei ist er, genau, ja.
Und da sind auch richtig coole Sachen drauf. Also das ist auch so schön, das muss ich jetzt trotzdem mir nochmal sagen im Podcast. Ich bin ja seit einem Jahr oder so in dieser zuckerfreien Welt mit euch. Und du warst mit einer der Ersten, die so supportive, also mit Anja, glaube ich, ihr beide am Anfang. Andrea habe ich jetzt erst später von der Statue kennengelernt, aber die so offenherzig und null Konkurrenz und so, komm mit in den Kreis und alle deine Kontakte geteilt, alles geteilt. Also ich finde es so krass. Ja, wirklich, also
das, ja, ich halte davon gar nichts mehr von Konkurrenz. Also ich glaube, das ist ein Konstrukt.
Glaube ich auch, aber ich kenne nicht so viel. Also ich finde es total schön.
Ja, ich habe total viel geklopft daran, dass ich das halt nicht mehr so empfinde.
Aber ich finde, du bist eh nicht so. Also du bist total giving. Warst du jetzt auch zu mir die ganze Zeit. Also Ilga, danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus der Folge für euch mitnehmen. Ich verlinke dir natürlich alles zu Ilga sowieso in den Shownotes. Wie immer zu meinen tollen Gästen und ich bin ganz gespannt, ob dir das geholfen hat und bin ganz gespannt, was du darüber erzählst und ja, ob dir diese Klopftechnik tatsächlich, ob du damit schon Erfahrungen gemacht hast oder dir das auch hilft oder du neugierig bist. Ich war auf jeden Fall danach so geflasht nach diesem Interview und ja, genau, also ich freue mich auf dein Feedback und ich wollte noch einen kleinen anderen Disclaimer machen. Und zwar habe ich den Podcast hier jetzt seit Oktober ungefähr. Oder ja, doch, ich glaube schon. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit immer wieder Anfragen bekommen für Kooperationen. Und ich war so unsicher. Ich wusste es tatsächlich überhaupt nicht, ob ich das machen soll, nicht. Und auf der anderen Seite war es aber immer so, dass ich natürlich ja auch diese ganzen Sachen auch benutze. Und ja, natürlich das auch alles kenne und mich wie eine kleine Maus seit Jahren in diese ganze Sugar-Free-Welt natürlich einfuchse, wie du das wahrscheinlich jetzt auch machst. Und habe dann irgendwann mal geguckt, okay, wer hat mich kontaktiert oder mit wem bin ich in Kontakt? Und ich war bin unter anderem in Kontakt mit Ahead. Ich weiß nicht, ob du die Marke Ahead kennst. Ahead macht ganz viel, also sie machen wirklich unfassbar viele Sachen. Die haben Riegel, die haben wie so Nutella, die haben ein Mousse, das ich jetzt kurz vorstellen wollte, was ich wirklich total mag, weil es ist nämlich so, Ahead benutzt Zuckeraustauschstoffe, das heißt, die süßen mit Zuckeraustauschstoffen, wie zum Beispiel Erythrit oder Maltit. Und du bist ja jetzt auch ein Zuckerfrei-Experte, das heißt, du weißt, es gibt immer viele, die mit Datteln alles machen, es gibt die Zuckeraustauschstoffe nehmen, das heißt, das sind Austauschstoffe wie Maltit oder Erythrit, die aus Zuckeralkoholen kommen. Dann gibt's die nehmen Süßstoffe, die sind nicht so, die empfehle ich jetzt nicht immer so, aber es gibt ganz verschiedene Ansätze. Und ich weiß, bei uns zu Hause, wir hatten diese Crazy Hazel, diese weiße Creme von Ahead. Und die war nach einem Tag gefühlt weg. Die schmeckt wie das Weiße vom Kinder Bueno, wirklich. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und ich habe die erstmal, ich dachte, okay, das schmeckt so gut, das kann nicht sein. Ich kann da jetzt nicht zusagen. Und dann habe ich die, ich glaube, zwei Wochen oder so, jeden Abend habe ich so 3 Löffel, wirklich, da musste ich mich sehr zurückhalten, dass ich nicht mehr esse, gegessen. Und es hat überhaupt nicht süchtig gemacht. Es ist, wie gesagt, ein Zuckeraustauschstoff, Maltit. Und ich weiß, dass viele von euch ja auch sagen, ja, immer diese Datteln oder immer Studentenfutter oder manche wollen sich das, sagen, sie haben keine Zeit, sich irgendwie jetzt das und das herzustellen. Und wirklich, ich war total froh, dass diese Creme bei uns zu Hause war. Bei uns zu Hause gibt es nicht immer nur komplett industriezuckerfrei. Für mich ja und für meine Freundin ja. Aber ja, ich war auf jeden Fall froh, dass es diese Creme gab, die es, abgesehen davon, dass sie wirklich wie, die schmeckt, wie das Weiße vom Kinder Bueno, die hat null Industriezucker, die ist gesüßt mit Maltit, hat vor allen Dingen keinen Heißhungereffekt. Wirklich, ich dachte, jetzt kommt der Heißhunger, null, kein bisschen, auch nicht am Tag danach, nichts. Und ich habe das richtig lang beobachtet, weil ich teste das und wenn ich das, also wenn ich denken würde, das macht irgendwie Heißhunger, dann würde ich davon nicht erzählen. Es muss nicht jeden Tag sein, aber sowas zu Hause zu haben, wenn man Lust hat und wenn man vor allen Dingen vielleicht Kinder hat oder einen Partner hat oder vielleicht Leute, die sagen, nee, wir wollen es nicht immer so, wie du das machst. Das ist eine mega Alternative. So, das war's jetzt, das höre ich wirklich auf und freue mich total, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid oder wenn wir uns sehen am Sonntag beim Zuckerfrei Live backen oder wenn ihr Lust habt, den Podcast zu kommentieren oder mir 5 Sterne zu geben oder einfach mir eine PN zu schreiben. Wo ihr auf der Zuckerfrei-Journey seid, was ihr benutzt, ob ihr Produkte habt, die ihr gerne mögt, ob ihr, ja, nehmt mich mit, teilt euch mit, seid dabei auf der Zuckerfrei-Journey und wirklich, das ist einfach the best. Ich kann es nicht anders sagen. Life-changing, wirklich. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Ci vediamo alla prossima. Wir sehen uns bei Instagram, wir sehen uns beim Live-Backen. Wir sehen uns und ja, danke, dass es dich gibt und dass du mit auf dem Weg bist. Wir hören uns, wir sehen uns. Alla prossima. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.